Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler und ich freue mich ganz herzlich auf die heutige Ausgabe. Heute haben wir wieder mal einen Best-Practice-Bericht. Und zwar, ich freue mich heute ganz besonders, Bahram Ektebar, den Unternehmensgründer, Inhaber, Geschäftsführer der Woff Unternehmensgruppe, einer der Marktführer der deutschen Fitnessbranche, bei uns begrüßen zu dürfen. Und wir haben mit Bahram Ektebar tatsächlich ganz zu Beginn unseres Podcasts schon mal einen Podcast aufgenommen. Und jetzt sind wir gut 2 Jahre weiter und es gibt einiges Berichtenswertes aus dem Prozess, über die Tiefe des Prozesses, über die Wirkung des Prozesses und was es bei Woff auch schon verändert hat. Und da freue ich mich heute auf ein mega, mega spannendes Gespräch und wünsche natürlich allen wieder viele Impulse aus unserem heutigen Beitrag.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Bahram, herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Dienst, was haben wir? Donnerstagnachmittag, ja, später Nachmittag. Und ja, wir wollen mal ein bisschen über den Prozess sprechen auch. Und ich freue mich sehr über das, was du heute so erzählst. Und du bist ja nun ein bekanntlich kritischer Geist, ja, ein positiv kritischer Geist, ja. Und wir haben uns auch in den letzten Jahren das ein oder andere sehr intensive Gespräch ja auch ja gegönnt, auch über Dinge zu reflektieren. Und deswegen freue ich mich wirklich heute darüber, dass du da bist. Und bevor wir loslegen, ich denke, viele kennen dich natürlich in der Fitnessbranche aber auch außerhalb ja der Fitnessbranche, auch aus dem letzten Podcast, den wir gemacht haben. Aber es gibt doch noch einige, die dich nicht kennen. Und von daher, stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du? Und dann steigen wir ins Gespräch ein.
Ja, hallo Andreas. Ja, ich freue mich auch, dass wir nochmal einen Podcast zusammen machen können. Ist immer wieder interessant. Ich habe kurz vor dem Podcast jetzt hier den ersten nochmal angehört, um einfach auch zu sehen, was ich damals erzählt habe und wie sich die Dinge verändert haben in der Zeit. Ist wirklich schon interessant. Ja, kurze Vorstellung. Mein Name ist Bahram Ektebar, ich bin 62 Jahre alt, Gründer, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Woff-Gruppe. Ja, habe eine Tochter, die jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre alt ist. Wir betreiben Fitnessanlagen in verschiedenen Segmenten, also das heißt im Premium-Segment, im mittleren Preissegment und im Discount-Segment. Wir expandieren gerade wieder nach einer langen Zeit, wo wir nicht expandiert sind. Und das ist wirklich auch wieder spannend, weil so viele spannende Projekte, die Möglichkeit, Fitnessclubs zu kaufen, zu gründen, tolle Flächen angeboten werden. Also ist im Moment wirklich eine spannende Zeit.
Ja, Bahram, vielleicht noch so ein bisschen auch mal zum Hintergrund. Wie viele Standorte habt ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Weil viele, es können sich ja oftmals gar nicht vorstellen, dass Fitnessunternehmen auch wirklich solche Unternehmen sind. Die denken dann an irgendeine Muckibude, ja, mit, was weiß ich was, 20 Teilzeitkräften oder irgendwas. Also deswegen vielleicht auch, dass du wirklich mal kurz nochmal darstellst, was ihr für ein Unternehmen seid, ja, wie groß ihr seid, wie ihr aufgestellt seid.
Ja, wir haben im Moment 12 Anlagen in Betrieb. Wir haben 2 Anlagen im Bau und verhandeln gerade weitere 2 Mietverträge. Wir haben um die 400 Mitarbeiter. Wir werden dieses Jahr deutlich über 20 Millionen Euro Umsatz machen, also irgendwie 23, 24 Millionen Euro Umsatz machen. Haben eine wirklich gute, nach Corona gute Geschäftsentwicklung hingelegt. Da komme ich aber auch während des Prozessbesprechung nochmal zu. Und ja, das ist das Unternehmen. Wie gesagt, 3 Segmente. Wir haben große Clubs auch, also 4.000 Quadratmeter, mehrere, die dann auch 4.000, 5.000, 6.000 Mitglieder haben, in Anführungszeichen. Ja, und dann auch im ländlichen Bereich kleinere Clubs, die einfach auch auf das ländliche Spektrum ausgerichtet sind, so bis 2.000 Quadratmeter. Und dann Discount-Clubs, so auch um die 2.000 Quadratmeter, mit dann nochmal deutlich mehr Mitglieder. Wir überschreiten jetzt die 40.000 Mitgliederzahl und ja, das ist alles sehr erfreulich, was die Entwicklung bei uns angeht.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, das stellt's schon mal gut dar. Und du hast gerade auch gesagt, das hatten wir jetzt auch gar nicht vorher abgesprochen. Aber ich würde auch, wenn du damit einverstanden bist, würde ich gerne mal das Ganze in 3 Phasen reflektieren. Und zwar die erste Phase, wie sind wir gestartet? Ja, warum sind wir gestartet? Wie sind wir gestartet? Ja, was war dein Grund überhaupt mit uns wieder in die Zusammenarbeit einzusteigen? Ja, das muss man ja auch nochmal sagen. Wir haben ja schon vor ein paar Jahren mal intensiv zusammengearbeitet, dann einige Jahre nicht. Dann sind wir wieder in die Zusammenarbeit eingestiegen. Dann kam die Corona-Phase. Ja, das wäre für mich so diese zweite Phase, die wir mal kurz beleuchten, was ist da passiert. Und dann jetzt die Nach-Corona-Phase und jetzt, was ist in dem Prozess jetzt vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren passiert. Deswegen vielleicht, wenn es für dich okay ist, mal die Ausgangssituation. Warum wolltest du wieder mit uns zusammenarbeiten? Was hat dich dazu bewogen? Warum sind wir wieder in den Prozess eingestiegen?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Ich war seinerzeit mit unserer Unternehmensentwicklung nicht zufrieden. Wir kamen aus einer sehr schweren Zeit. Wir waren mal deutlich größer mit einem institutionellen Investor zusammen. Haben wir über 50 Clubs betrieben. Ich bin massiv expandiert. Und diese Expansion war zu schnell. Das heißt, das Controlling war noch nicht in der Form aufgebaut, die Unternehmensorganisation war in der Form nicht aufgebaut, sodass wir uns dann tatsächlich wieder verkleinern mussten auf neun Anlagen. Wir haben uns dann vom Investor getrennt und es sind letztendlich 9 Anlagen übrig geblieben. Und das war auch eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit, das muss ich ganz klar auch offen so gestehen. Und wir haben uns da rausgekämpft und haben diese 9 Anlagen gut entwickeln können, aber noch nicht wirklich wieder expandieren können. Und dann ist es aber so gewesen, dass ich mit dieser Geschäftsentwicklung und der Entwicklung der Organisation des Unternehmens absolut unzufrieden war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir an einen Strang gezogen haben. Jede Abteilung hat ihr eigenes Ding gemacht, hat irgendwie vor sich hingewurschtelt. Und letztendlich sind wir nicht wirklich in der Entwicklung des Unternehmens vorangekommen. Ich habe damals relativ viel Literatur gelesen, dann bin ich auf das Buch Why gestoßen von Simon Sinek. Da geht es um das Warum, warum ein Unternehmen das tut, was es tut. Das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, dieses Buch zu lesen und auch zu begreifen, um was es geht. Und letztendlich ging es in dem Buch darum, das Why für dein Unternehmen zu finden. Warum macht ihr das so, wie ihr es macht, und warum macht das nicht anders? Und dort wurde auch dargestellt, dass all die großen Player wie Apple und Google und so weiter alle ihr Why hatten, ihr Why schon gefunden haben, ihr Why definiert haben. Und in dem Buch wurde beschrieben, wie man das Why findet für sein Unternehmen, also das Warum findet. Und auf dieses Warum baut man dann das Wie und das Wo und so weiter auf. Und da wurde empfohlen, das mit einem externen Coach zu machen. Und ich habe dann für mich überlegt, mit wem kannst du das machen? Wer könnte dir helfen, für dein Unternehmen das beizufinden? Und dann bist du mir in den Sinn gekommen. Und dann habe ich mich mit dir connected, nach vielen Jahren wieder. Wir hatten ja zu Inline-Zeiten und Charisma-Startzeiten zusammengearbeitet. Und da hatte ich auch eine positive Erinnerung dran, auch wenn wir uns dann auch auseinanderdividiert hatten, weil irgendwann glaubt man als Unternehmer ja alles gefressen zu haben, was man so wissen muss und was eine Unternehmensberatung einem beibringen kann. Und ja, wir haben uns connected und wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe dir mein Problem erklärt. Du hast sofort verstanden, um was es ging, weil du dich scheinbar ja auch schon mit dem Thema Why auseinandergesetzt hast. Und hast mir dann aber vorgeschlagen, über dieses Thema hinaus tätig zu werden. Hast mir deinen Unternehmensführungsprozess erläutert und hast mir den Vorschlag gemacht, dass wir in diesem Rahmen zusammenarbeiten, was eine Zusammenarbeit über 10 Jahre mindestens bedeutet. Und im ersten Moment, da bin ich ganz ehrlich, wenn ich das sagen darf, habe ich gedacht, interessantes Konzept, wie man seine Dienstleistung über 10 Jahre fix verkaufen kann.
Der Schmaler, der ist er wieder mit seinen Vertriebsstrategien.
Ja, genau. Und dann habe ich überlegt, ob ich das machen soll. Aber du hast mir in dem Gespräch schon und in auch weiteren Gesprächen schon sehr bildlich dargestellt, was alles in dem Unternehmen passieren soll, wenn man den Prozess erfolgreich durchführt. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, Ich habe gedacht, wenn auch nur 30% davon passieren, lohnt es sich. Ich habe gedacht, das wird niemals funktionieren. Niemals, never, ever, all die Dinge, die du mir erzählt hast, die in unserem Unternehmen passieren werden, werden nicht passieren. Und ich habe mich dann trotzdem darauf eingelassen, weil ich gehofft habe, ich erreiche dann die 30%. Oh, und so sind wir zusammengekommen.
Du hast ja auch in allen möglichen Gesprächen, die wir am Anfang auch im Strategieteam geführt haben, auch wieder alles dafür getan, dass die 70 nicht funktionieren.
Das würde ich so nicht formulieren, aber ich weiß, was du meinst. Ich war schon sehr kritisch. Das muss ich ganz klar so zugeben. Und weil es tatsächlich auch für mich, ich war seit über 30 Jahren Unternehmer und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das, was du mir da zugesagt hast, in einem Unternehmen passiert, was bis dahin vielleicht formuliere ich so, für mich höchst unwahrscheinlich gewesen wäre. Und das war einfach so.
Ja, weil man muss dazu sagen, für die es nicht kennen und nicht wissen, also einmal glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir beide uns von jeher immer schon als Menschen, als Freunde sehr schätzen. Ja, also deswegen haben wir immer schon ein unwahrscheinlich hohes Vertrauensverhältnis zueinander. Und deswegen fand ich schon sehr lustig, ja, dass du auf der einen Seite das so kritisch, ja, eingeschätzt hast und auch keine Gelegenheit ausgelassen hast, auch teilweise vor den teilnehmenden Führungskräften, das alles in Frage zu stellen, was ich mache. Ja, und mir den Job da echt teilweise richtig, richtig schwer gemacht hast, weil alle anderen waren schon einverstanden, dass wir das so machen. Und genau du hast es dann nochmal kritisch in Frage gestellt. Und wir haben da manche Diskussionen ja auch geführt vor den Führungskräften, ja, wo ich gedacht habe, wäre doch jetzt so einfach ruhig an der Stelle. Und also deswegen war das schon eine sehr spannende Phase. Aber auf der anderen Seite, trotz deiner Kritik, ja, hast du ja in den Prozess das Vertrauen reingesteckt, hast die Zusammenarbeit, hast gesagt, ja klar, wir können das ja auch über die Jahre machen und so. Das stand ja nie in Frage. Ja, also das Vertrauen habe ich von dir ja trotzdem immer gespürt, obwohl du auch sehr viel, wie gesagt, kritisch in Frage gestellt hast.
Ja, ich habe es tatsächlich in Frage gestellt, ob all das, wie ich sagte, ob all das passieren wird. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass es so sein wird. Ich wusste, dass ein Teil davon in Erfüllung gehen wird. Und ich war vom ersten Moment aus überzeugt, dass das gut ist fürs Unternehmen. Aber dass wir diese Qualitäten, die du uns da prophezeit hast, erreichen können in einem Zeitraum X, das habe ich einfach in der Form nicht geglaubt. Und dieser Glaube ist erst mit den Beweisen in Anführungszeichen entstanden.
Jetzt soll man nicht spoilern, sondern
Ja gut,
ja.
aber dafür bin ich ja hier. Ne?
Ist ja gut, ja. Also das heißt, jetzt wir dann genau, also das war so unsere Ausgangssituation, das war die Erwartungshaltung, die du hattest, ja, und so haben wir angefangen. Und dann haben wir ja die ersten anderthalb, 2 Jahre haben wir ja richtig gut losgelegt, ja, und haben viel schon auf die Bahn geschoben und dann kam Corona. Was war da, wie ging es dir da dran?
Mir ging es schlecht. Also, wem in der Fitnessbranche ging es gut. Keiner wusste, was wird. Keiner wusste, wie es weitergeht. Bekommt man Hilfen, bekommt man keine Hilfen. Ohne die Hilfen wäre ein Überleben sehr, sehr schwierig geworden. Also, das war eine sehr extreme, belastende Zeit. Du bist auch über 10 Monate mit geschlossenen Anlagen zur, ich sag mal, operativen Untätigkeit verurteilt gewesen. Und wirklich, wir haben ja von Woche zu Woche, von Monat zu Monat gehofft, dass das irgendwann mal zu Ende geht und die Öffnung der Clubs wieder möglich ist. Und dann auch nach der Öffnung der Clubs mit diesen Auflagen, mit Spuckwänden und Masken und Zutrittsbeschränkungen und so weiter, Teilnehmerbeschränkungen, war es ja auch alles andere als einfach, das operative Geschäft vernünftig zu organisieren.
Ja.
Das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Also für uns genauso wie, ich denke, für jeden in der Branche.
Ja, deswegen, ich finde es ganz, ganz wichtig, Waram, das nochmal wirklich deutlich zu machen. Ja, ich habe es ja jetzt gerade im Moment in der Baubranche, ja, im Hochbau. Und da denke ich auch viel wieder an die Corona-Zeit zurück, die wir in der Fitnessbranche hatten, weil es genau die gleichen Voraussetzungen waren, oder vielleicht noch extremer. Also wir hatten in der Zeit, man muss ja nochmal sagen, Geschäftstätigkeit war eingestellt, keiner wusste, was passiert, ja, alle saßen zu Hause, es war nichts mehr möglich. Dann sind wir kaum aus Corona rausgekommen, dann kam das ganze Energiepreisthema, ja. Das heißt also, So 21, als es so einigermaßen wieder ja angefangen hat, die Geschäftstätigkeit aufzunehmen, ja, äußerst schwierige Rahmenbedingungen. Also das muss man ja nochmal sagen. Es war ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir hatten freies Marktfeld, ja, wir hatten tolle Rahmenbedingungen und wir sind wie mit einem Home Run sozusagen da durchgestartet, sondern wir sind ja aus einer mehr als Vollbremsung, ja, mit sogar zwei Platten Reifen rausgekommen, ja, und mussten wieder Fahrt aufnehmen.
Ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Wir sprechen im Prozess ja auch viel über Resilienz,
Ja.
also die Widerstandskraft, die man hat, was Probleme und Herausforderungen angeht, die man bewältigen muss. Und ich muss wirklich sagen, wir kamen gerade aus Corona raus, hatten das Gefühl, okay, jetzt geht's langsam wieder los. Wir können, nachdem die Auflagen weggefallen sind, langsam wieder Gas geben und unser normales Geschäft betreiben. Und dann kam dieser Krieg und diese Energiepreisexplosion, die bei uns tatsächlich über 200, 250.000 Euro mehr Kosten im Monat produziert hat, nach einer Phase, wo wir 7.000, 8.000 Mitglieder verloren hatten. Über 350.000 Euro Umsatz verloren hatten. Monatlich stiegen die Kosten in der Phase des Wiederaufbaus um 200, 250.000 Euro monatlich. Und da hat man wirklich gedacht, wie kann das sein? Du hast gerade einen Niederschlag hingenommen, rappelst dich langsam wieder auf, stehst wieder und kriegst wieder eine rechte Gerade und liegst wieder da. Man überlegt wirklich, wie soll das weitergehen? Wie soll das funktionieren? Aber irgendwie, da sind wir beim Thema Resilienz, macht man weiter, spart Energie ein, betreibt Einsparungsmaßnahmen und versucht, der Situation gerecht zu werden.
Du bist sicherlich, so kenne ich dich natürlich auch schon seit vielen Jahren. Du bist ein Visionär, du bist ein Vordenker, du hast eine hohe Resilienz, ja, ganz klar, keine Frage. Aber ich habe schon in der Phase bei dir sehr große, ja, Bedenken auch wahrgenommen und du hast schon auch viel in Frage gestellt, ob und wie das weitergeht, ob du das Unternehmen halten kannst, sicherstellen kannst, die Arbeitsplätze sichern kannst und so weiter. Also ich glaube, du warst schon emotional, du hast es kaum nach außen merken lassen, aber wer dich gut kennt, der weiß, was in dir vorgegangen ist zu der Zeit.
Ja, natürlich, du musst dir vorstellen, ich mache das seit weit über 30 Jahren. Das ist mein Baby, das ist meine Existenz. Da hängt die Existenz von 400 Leuten dran, mehr oder weniger. Man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn das mal nicht mehr funktioniert. Das ist tatsächlich ein Horrorszenario, vor das ich tatsächlich auch nie Angst gehabt habe, weil ich in mir diesen Glauben habe, egal welches Problem kommt, du wirst das irgendwie bewältigen. Aber Corona und dann die Kostenexplosion waren schon Dinge, die mich an den Rand dessen gebracht haben, was ich glaubte, bewältigen zu können.
Ja, lieber Bara, und jetzt lass uns teilhaben an dem, was die letzten 3 Jahre passiert ist. Also, wie hat es sich aus deiner Sicht jetzt verändert? Was ist in den letzten 3 Jahren passiert? Wie fühlst du es heute? Wie stehst du heute da? Es kam ja noch so ein kleines Thema dazu. Auch deine interne Nachfolge hat auch noch eine Rolle gespielt. Also, ich glaube, wir haben einige Bausteine und Puzzlesteine, über die wir sprechen können.
Also ich möchte es vielleicht so machen, dass ich erstmal erzähle, wie wir im Moment da stehen und dann, was ich glaube, woran das liegt.
Super.
Wir stehen extrem gut da. Das ist erfreulich und mich macht das auch glücklich, dass ich das sagen kann. Wir haben, nachdem Corona bewältigt war, auch schon während der Zeit der Kostenexplosion haben wir Mitgliedschaften geschrieben, wie wir sie noch nie vorher geschrieben haben. Um ein Beispiel zu nennen, ich meine, wir haben ja jetzt nicht hunderte Anlagen. Wir haben letztes Jahr 7.000 Mitglieder aufgebaut. Das ist unfassbar. Wir waren irgendwann Mitte 22, glaube ich, schon auf Vor-Corona-Niveau. Und haben jetzt in 23 dann nochmal 7.000 Mitglieder aufgebaut. Wir haben auch dieses Jahr wieder über 2000 Mitglieder bis jetzt aufgebaut, also nicht mehr ganz das Niveau vom letzten Jahr, aber sind auch wieder auf dem Weg. Bis jetzt kein einziger Monat ohne Mitgliederaufbau, was ja, wie wir alle wissen, im Sommer nicht immer so leicht ist, aber bis jetzt hat das funktioniert. Die Vertriebszahlen sind also extrem gut, so gut, wie ich mir das nicht hätte erträumen lassen. Wir haben absolut vernünftige Kündigungszahlen. Wir sind auf Vor-Corona-Niveau. Natürlich mehr Kündigungen, weil wir mehr Mitglieder haben, aber absolut gesehen in den Kündigungsquoten sind wir sehr stabil, was unsere einzelnen Segmente angeht. Im Premium-Segment liegen wir irgendwie im Schnitt bei 23, 24%. Im mittleren Preissegment liegen wir bei 26, 27%. Und im Discount-Bereich bei um die 30%, knapp runter 29, irgendwas. Das ist aus meiner Sicht okay. Da kann man nicht groß meckern. Und wenn man auf der anderen Seite dann Mitgliedschaften schreibt, als würde es irgendwas umsonst geben, das muss ich wirklich so formulieren, dann bekommt man ein Wachstum, was man so nicht erwartet hat. Wir sind total glücklich und happy mit der jetzigen Situation. Dabei muss ich auch sagen, dass ich unser Unternehmen noch nie so gut aufgestellt gesehen habe, was unsere Clubleiterebene angeht, was unsere, ich sag mal, Abteilungsleiterebene angeht, unterhalb der Clubleiter in den Clubs, genauso wie unsere Management-Ebene, was die Abteilungsleiter der Zentrale angeht oder die Stabsstellen der Zentrale angeht. Wir haben sehr schöne Organisationsstrukturen aufbauen können, die dazu führen, dass ich seit, ich sag mal, ein Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger das erste Mal das Gefühl habe, dass alle Abteilungen an einem Strang ziehen, was den Erfolg und die Zielrichtung des Unternehmens angeht. Ich habe es ja vorhin erzählt.
Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Als ich das Y, da war
Siri.
hier mal kurz dazwischen. Als ich das Y gelesen habe, war ja die Begründung, es funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte im Unternehmen. Jede Abteilung arbeitet vor sich hin. Es gibt keine einheitliche Zielsetzung. Der eine läuft so ein bisschen nach links, der andere nach rechts, der andere in der Mitte. Und jetzt, seit einem Jahr ungefähr, habe ich das Gefühl, dass wir diese gemeinsame Zielrichtung nicht nur festgelegt haben, sondern dass die Bewegung auch aller Abteilungen, aller Mitarbeiter oder des größten Teils der Mitarbeiter in diese Richtung sich fortbewegt.
Was waren denn aus deiner Sicht, ich meine, ich will jetzt ungern selbst über meinen Prozess, über den Prozess reden,
Den
aber
Prozess
wenn du
kann ich
es,
gerne erläutern.
wollte ich gerade sagen, wenn du so aus deiner Sicht reflektierst, auch wie gesagt mit deinem kritischen Blick, ich will es nur nochmal unterstreichen, und wir hatten ja auch einige Themen, wo du, wie gesagt, sehr genau hinterfragt hast, ob wir das so machen wollen oder ob wir das nicht anders machen sollen. Ich habe ja auch in meiner unnachahmlichen Art dann oft darauf bestanden, dass wir es genau so machen und nicht anders, obwohl du schon massiv Veto eingelegt hast. Da haben wir dann auch sehr spannend, auch unter vier Augen immer mal diskutiert. Was sind denn so jetzt deine Erfolgsfaktoren? Was siehst du denn jetzt so in dem, wo du sagst, das waren im Nachhinein schon unsere, ja, unsere Tore, die wir geschossen haben?
Ja, also am Anfang haben wir ja in dem Prozess unsere Mission, Vision festgelegt. Das heißt, wir haben mit den Führungskräften, das sind bei uns um die 40 Leute, Anlagenleiter, Stabsstellen und so weiter, haben wir unsere Vision für 2030 mit dir zusammen festgelegt. Und diese Vision besteht ja aus verschiedenen Segmenten. Also, wer sind wir? Wer wollen wir in 2030 sein? Was für Standorte wollen wir haben? Also strategische Vision. Welche Mitarbeiter wollen wir haben? Welche Kunden wollen wir haben? Welche Qualitäten wollen wir liefern? Und so weiter. Das war für mich ein sehr spannender Prozess, obwohl ich das auch früher schon mal gemacht habe, aber natürlich nicht in der Gänze und in der Tiefe. Das muss ich ganz klar sagen. Und da hat es mich aber damals, als ich es selber gemacht habe, dann verlassen. Ich habe das die Ziele festgelegt und die Vision festgelegt, die wir damals hatten.
Ja.
Aber der ist keiner gefolgt. Ich kann das 100-mal festlegen und der Vision ist aber niemand gefolgt. Und das Interessante, was dann in dem Prozess passierte, ist, dass wir dann für jede Abteilung dezidiert die Maßnahmen für das kommende Quartal, für das kommende Jahr festgelegt haben auf den Weg zu unserer Vision 2030, den wir in dem Zeitraum hinter uns bringen wollen. Also die Marketingabteilung hat ihre Maßnahmen festgelegt, die Abteilung Produkt, der Kursbereich, die Anlage als solche, die Mitarbeiter- oder Personalverwaltung hat es gemacht, die Buchhaltung hat es gemacht, selbst die Haustechniker haben es gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass das am Anfang so war, dass diese Maßnahmen festgelegt worden sind. Und dann ist aber nicht viel passiert. Aber es ist ja so, dass man sich alle 3 Monate im Rahmen dieser Gruppe trifft und dann über seine Maßnahmen reporten muss. Und dann steht man vor der Gruppe und muss erläutern, was an den Maßnahmen, die ich mir vorgenommen habe, habe ich denn erledigt, beziehungsweise zum Teil erledigt oder beziehungsweise nicht erledigt. Und dann muss ich auch erläutern, warum ich es nicht getan habe, beziehungsweise warum ich es getan habe und warum ich es nicht hingekriegt habe. Und das ist am Anfang, glaub es mir, du weißt das, aber ich manchmal glaube ich, du weißt es nicht, sehr schmerzhafter Prozess. Für die Menschen, die das tun müssen, du stehst da vorne und hast es nicht geschafft.
Ja.
Und dann musst du sagen, dass du es nicht geschafft hast. Und dann musst du die Frage stellen lassen, ja, warum hast du es denn nicht geschafft? Und das alle 3 Monate. Und bedingt dadurch kommt plötzlich Bewegung in die Sache rein. In die Sache Maßnahmen, die ich festgelegt habe für meinen Bereich, die ich auch bei meinem Bericht im Quartal vorstelle. Und die ich dann 3 Monate später reporten muss. Und am Ende des Jahres das ganze Jahr reporten muss. Und was ist mir gelungen, was ist nicht gelungen? Ich muss dann in meinem Bericht meine Kennzahlen wiedergeben. Du hast dann mit uns in jedem Bereich KPIs, also Kennzahlen festgelegt, egal ob es Mitgliedschaftsabschlüsse sind, Umsatz pro Mitglied, Kündigungsquoten in den einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Kursbereich, Teilnehmerzahlen, Kosten pro Kopf, und so weiter, ich brauche es nicht alles auszuführen, also bis in die Tiefe hinein, in jeder Abteilung Kennzahlen anhand dessen mit Zielkennzahlen versehen, wo wir dann uns auch die Frage fallen lassen, warum seid ihr denn nicht bei euren Zielkennzahlen angekommen? Was ist das Problem? Und was muss ich jetzt im nächsten Quartal tun, dass ich meine Zielkennzahlen denn in meinem Bereich jetzt erfülle? Und dieser Prozess hat tatsächlich dazu geführt, dass die Maßnahmen, die an der Mission, Vision orientiert festgelegt worden sind, plötzlich tatsächlich umgesetzt wurden. Weil man steht ja da und muss reporten. Und das macht niemand, der es nicht gemacht hat. Und das hat auch dazu geführt, das ist auch so ein Nebeneffekt, den ich nicht gesehen habe vorher, aber jetzt am eigenen Leib miterlebt habe, dass ein Reinigungsprozess unter den Mitarbeitern stattfindet. Mhm. Man hat ganz viele Mitarbeiter, ohne das jetzt abwertend formulieren zu wollen, die verstecken sich in der Masse. Mhm. Und wenn du aber in dieser Form reporten musst, und darlegen muss, was du gemacht hast, wird ganz, ganz schnell klar, wer denn da wirklich was abliefert und was macht und wer es nicht tut. Hm. Und diese Leute, die es nicht getan haben, haben dann auch erstaunlicherweise, und das ist auch etwas, was du vorausgesetzt hast, von alleine aufgehört. Die haben gesagt, der Prozess ist nichts für mich, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, das will ich nicht oder brauche ich nicht. Und das führt zu einem, in meinen Augen, sehr schön von außen zu beobachtenden Selbstreinigungsprozess der Mitarbeiterschaft, dass am Ende tatsächlich nur noch die übrig sind, die wirklich was bewegen wollen, die was reißen wollen und die Ergebnisse liefern wollen. Und das ist schön zu sehen. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass neue Leute, die bei dir anfangen zu arbeiten, die werden automatisch sofort in den Prozess integriert und haben von vornherein gar keine Chance, nichts zu leisten, weil die hören schneller wieder auf, als du gucken kannst. Und werden in diese Systematik des Leistung erbringen integriert. Und das ist wirklich toll, von außen zu beobachten.
Ja, sehr schön, Barm. Vielen Dank für deine Ausführungen an der Stelle. Ich würde da gerne noch mal sogar tiefer reingehen wollen, ja, um das noch mal zu reflektieren. Wir sind noch im Führungsteam, wir sind noch im Strategieteam, wo die Führungskräfte zusammensitzen, also sprich Anlagenleiter, sportliche Leiter und so weiter, also 40 ja. Führungskräfte ungefähr, 400 Mitarbeiter, um die Relation nochmal deutlich zu machen. Und wenn du jetzt nochmal reflektierst, ja, wie waren die ersten Strategietage, die wir seinerzeit gemacht haben, ja, und wie sind jetzt die fünften Strategietage gelaufen?
Ja, das ist tatsächlich ein qualitativer Unterschied, der ist kaum zu erfassen. Es ist so, dass das gesamte Thema sehr, sehr viel professioneller abläuft. Am Anfang wusste niemand so genau, was muss er denn jetzt hier abliefern und was ist zu tun und wie muss mein Bericht aussehen und auf was muss ich mich konzentrieren, wo ist der Fokus drauf, und das ist heute komplett anders. Ich meine, wir haben schon oft drüber geredet. Wir haben auch Mitarbeiter, die haben sehr schmerzhaft erleben müssen, dass sie ihre Abteilung nicht im Griff haben. Das ist offenkundig geworden im Bericht. Und es war vorher nicht klar, nach dem Bericht war es klar. Und du hast in dieser Zeit der letzten 2-3 Jahre eine Entwicklung bei einigen Mitarbeitern erlebt, die ist kaum nachvollziehbar. Weil die haben diese Herausforderung angenommen, die haben sich der Aufgabe gestellt und die liefern heute eine Arbeit ab, die deutlich besser ist und ihre Berichte und ihr Beitrag zu den Strategietagen ist ein komplett anderer, als wir den vor 3-4 Jahren noch gesehen haben.
Und also deswegen, das würde ich auch gerne nochmal unterstreichen, du hast ja eben schon gesagt, es sind Leute gegangen, ja, für die der Prozess nichts war. Es sind Leute auch gegangen, das muss man ja auch sagen, ihr seid eine Branche natürlich auch mit vielen jungen Mitarbeitern, wo sich natürlich auch vielleicht Lebensumstände verändert haben, Umzüge etc. Und wir hatten in der Zeit natürlich immer Neuzugänge, also neue Anlagenleiter, neue Führungskräfte. Und wir haben natürlich aber auch viele altgediente Führungskräfte, die ja schon viel, viel, viele Jahre dabei sind und natürlich auch dein Vertrauen auch als Mensch einfach auch da verdient haben, die aber heute auch noch da sind. Also es ist jetzt nicht so, dass da ältere Führungskräfte da gegangen sind oder das nicht mehr mittragen wollten oder so. Also wir haben ja eine Gemengelage gehabt, ja. Aber du hast es ja gerade gesagt, obwohl auch personeller Wechsel in Führungspositionen passiert ist, was ja für viele Unternehmen schon ein absolutes Knockout-Kriterium ist, ja, wenn so viele wechseln, ja, aber die Führungskräfte sind gewechselt, aber der Prozess und die Qualität des Prozesses ist trotzdem immer weitergegangen.
Immer weitergegangen. Das ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass das sich auch im gesamten Unternehmen bemerkbar macht. Als wir zusammengekommen sind, habe ich ja gesagt, du wirst niemals die Empfangskraft erreichen. Du wirst niemals die Reinigungskraft erreichen. Du wirst niemals den Haustechniker erreichen. Das habe ich einfach nicht für möglich gehalten mit so einem Prozess. Und heute sage ich, das geht. Wir haben das nicht zu 100% geschafft bis jetzt, das ist ganz klar. Wir sind im Prozess. Ja. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das hinkriegen und dass wir da auch schon sehr viele gute Schritte vorangekommen sind. Weil ich erlebe, dass sich diese Werte, die wir festgelegt haben, auch im Prozess, ja, wir legen ja auch für unser Unternehmen mit dir zusammen Werte fest. Da geht es um Professionalität, um Zuverlässigkeit, um Fairness und so weiter, die wir in unserem Unternehmen leben wollen. Und wie diese Werte dann sich durch das Unternehmen fressen und man wirklich dann auch gesagt bekommt, hör mal, das passt aber jetzt nicht zu unserem Wert Fairness, dann, das ist wirklich schön zu sehen. Und so erreichen wir tatsächlich alle Ebenen des Unternehmens. Und Da spielt natürlich das Leitbild- und Kulturteam eine Rolle. Können wir ja auch gleich mal kurz erläutern, was das ist. Und unsere Kick-Off-Veranstaltungen, wo wir alle Unternehmen am Anfang des Jahres einmal zusammenholen und sie versuchen mitzunehmen im Prozess. Also das heißt, wir sitzen dann wirklich mit ein paar hundert Leuten da und erläutern, was wir letztes Jahr gemacht haben, was wir dieses Jahr machen, um Verständnis zu produzieren, um zu erläutern, wie es dem Unternehmen geht, wohin es geht, was passiert, was nicht passiert. Und das sind Dinge, die am Ende des Tages mit den Leuten was machen. Das kann man einfach so sagen. Da passiert was. Um dir mal so eine Kennzahl zu geben, wir hatten im letzten Halbjahr noch, 2022, im ersten Halbjahr 2022, 48 Bewerbungen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, schwierig. Das sind viel zu wenig Bewerbungen. Du bist ins Unternehmen reingekommen und hast gesagt, wir brauchen pro Mitarbeiter mindestens 3 Bewerbungen pro Jahr. Also bei 400 Mitarbeitern brauche ich 1200 Bewerbungen. Und da habe ich so bei mir gedacht, der spinnt. Wo soll ich denn 1200 Bewerbungen herkriegen? Das wird niemals funktionieren. Wenn du im Halbjahr 50 Bewerbungen kriegst, ja, und dann hast du mir von Beispielen erzählt, von anderen Unternehmen, die so und so lange im Prozess sind und dann plötzlich Unmengen an Bewerbungen bekommen haben. Da habe ich noch bei mir gedacht, ja, ja, klar, bei uns wird das aber leider nicht funktionieren. und wir haben dieses Jahr im ersten Halbjahr tatsächlich fast 500 Bewerbungen bekommen.
Ja.
Also wir sind noch nicht bei 1200 im Jahr, aber wir sind jetzt bei 500 Bewerbungen, was für mich eine unfassbare Zahl ist innerhalb so kurzer Zeit. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Wir haben auch eine neue Webseite gemacht und so weiter und so fort. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass dieser Prozess in der Kommunikation der Mitarbeiter nach außen, was bei uns passiert und was wir tun und wie wir die Dinge tun, eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass der eine oder andere auf die Idee kommt und sagt, komm, das will ich mir mal angucken, da will ich auch hin. Hm. Und das hat einfach nur eine Zahl zu 500 Bewerbungen im ersten Halbjahr 2024 geführt. Eine Zahl, die ich niemals für möglich gehalten hätte.
Ja, sehr
schön. Ich habe im Moment auch keine Probleme mehr, Nachwuchs zu finden. Das hatten wir immer. Wir haben immer Mitarbeitermangel gehabt, wir haben immer Führungskräftemangel gehabt und wir haben jetzt mittlerweile die Situation, dass wir immer 2, 3 Anlagenleiter im Trainingprogramm haben. Die haben noch gar keine Anlage, die werden nur vorbereitet auf eine Anlage, was vor 2 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Da hatten wir immer 2, 3 Anlagen, die hatten keinen richtigen Anlagenleiter. Und das ist tatsächlich toll zu sehen.
Du hast ja gerade ein paar Stichworte schon in den Raum geschmissen, Baran. Da würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen wollen. Ja, Auftaktveranstaltung. Da warst du am Anfang, hast gesagt, wie, was soll das denn jetzt? Und alle Mitarbeiter, und was interessiert die das denn? Ja, und wie soll das funktionieren? Und viel zu lang, ja, und so weiter. Dann Werteworkshops. Ja, was ein Quatsch. Ja, Werteworkshops. Und dann beim ersten Mal, ja, da warst du auch sehr, sehr kritisch, dann sind die Werte auch noch aus deiner Sicht verkehrt definiert worden oder eingeschätzt worden. Da, ja, dann Regelkommunikation in allen Anlagen, Tag des Prozesses, ja, mit der Vorstellung der Zielplanung fürs nächste Jahr, Mitarbeiter-Zukunftsgespräche in einheitlicher Struktur und so weiter. Also wir haben ja ganz viele Ankerpunkte gesetzt, ja, um vor allen Dingen die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Und das war ja das, was ich von Anfang an immer wieder mantramäßig gesagt habe, wir müssen die Mitarbeiter ins Boot holen, wir müssen die Mitarbeiter ins Boot holen. Ja, wie siehst du es heute?
Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass wir den Mitarbeiter an der Theke erreichen. Dass wir mit Sicherheit was erreichen können bei den Führungskräften, aber nicht in den Ebenen darunter, beim Trainer, beim Empfang, bei der Empfangskraft, bei der Reinigungskraft, beim Haustechniker. Aber letztendlich ist dieser Effekt tatsächlich da und der ist nachweisbar. Es ist ja auch so, Der Prozess beinhaltet ja auch, wenn wir unsere Werte sehen und wie leben wir unsere Werte und was tun wir, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen stattfinden. Und diese Befragungen dann Werte als Ergebnis zeigen. Und da war es zum Beispiel so, das war das, was du gerade angesprochen hast, was mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich glaube, dass wir schon sehr viel tun für die Mitarbeiter, kann man ja auch gleich mal kurz drauf eingehen, aber da war das Thema Wertschätzung bei uns im Unternehmen brutal schlecht bewertet. Also ich weiß gar nicht, mit 30 oder 40%, wobei man als gut vielleicht 70 oder 80% bezeichnen müsste. Und das war für mich schon eine echte Enttäuschung.
Ja.
Eine echte Enttäuschung, also auch für mich ein schmerzhafter Prozess, als ich gesehen habe, wie meine Mitarbeiter das Thema Wertschätzung, also wie wird der Wert Wertschätzung im Unternehmen gelebt, mit einer solchen eher mangelhaften Note bewerten. Und das führte dazu, dass wir uns zusammengesetzt haben, Dinge erarbeitet haben, auch da wieder Maßnahmen formuliert haben, die unsere HR-Abteilung und unser Leitbild- und Kulturteam und so weiter in die Umsetzung bringen mussten und dann auch reporten mussten. Und siehe da, dass alleine dieser Wert, nur als Beispiel herausgegriffen jetzt, hat sich von Jahr zu Jahr deutlich verbessert. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 65% auf dem Kopf, ich weiß es nicht, oder 70%. Also wir nähern uns einem guten Wert in deinen Augen. Und das ist eine schöne, gleichmäßig nach oben fortführende Kurve, die eine stetige Verbesserung widerspiegelt. Das ist schön.
Ja, das ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und jetzt muss man auch immer noch dazu sagen, deswegen, ich finde es ja schon wirklich überragend, ja. Deswegen wollte ich auch gerne heute ja mit dir nochmal darüber sprechen auch, weil, wie gesagt, jeder, der Bahram kennt, weiß ja, wie er mit solchen Dingen als auch noch Jurist oftmals rhetorisch fein geschliffen versucht hat oder mich dann wirklich in die Ecke gedrängt hat, bis ich da manchmal gedacht habe, oh wei, oh wei, ja.
Oh wei, oh wei. Oh, wei, oh, wei. Ja, wie gesagt, ich war kritisch. Das ist, ja. Und ich bin überhaupt niemand, der irgendjemanden nach dem Mund redet, das weißt du. Ich würde mich auch nicht hier hinsetzen und das berichten, wenn es nicht so wäre.
Genau.
Es ist genauso, wie ich sage. Und ich habe gerade auch in der Branche, im Elverrat, da bin ich auch Gründungsmitglied, diese Dinge schon wiedergegeben. Und ich kann es nur jedem empfehlen, diesen Prozess umzusetzen und in Gang zu bringen. Die ersten 2, 3 Jahre werden hart, aber dann erlebst du eine Veränderung in deinem Unternehmen, die du nicht für möglich gehalten hast.
Das ist eine schöne Aussage, lieber Barbara.
Ja, und ich würde es immer wieder tun. Ich meine, wir müssen uns im Klaren darüber sein, ja, dass dieser Prozess kostet sehr viel Ressourcen.
Ja.
Nicht nur Geld, das ist eine Sache. Wir sitzen regelmäßig 2, 3 Tage im Quartal mit 40 Leuten komplett zusammen. Wir verbringen die Strategietage, wir haben sehr viele Meetings, die in diesem Prozess umgesetzt werden müssen, in Anführungszeichen vom Leitbild, Kulturteam, Workshops, Werte-Workshops und so weiter. Das ist ein immenser Aufwand für ein Unternehmen unserer Größe. Aber ich bin der Überzeugung, dass das sich alles lohnt. Und das Interessante ist, noch viel früher als ich das für mich in der Form bewertet habe, haben das meine Führungskräfte so bewertet. Also wenn ich jetzt über die Ebene unter mir, die auch so eine Nachfolgeregelung sein soll, und die anderen Abteilungsleiter in der Zentrale sehe, die sind sowas von Feuer und Flamme für diesen Prozess. Wenn ich denen heute kommen würde und sagen würde, wir beenden das, hätte ich eine Palastrevolution. Das ist tatsächlich so, dass diese Leute alle erkannt haben, wie wertvoll dieser Prozess für unser Unternehmen ist.
Ja.
Das ist mit einer der Gründe, ich sage nicht der Grund, aber mit Sicherheit mit einer der Gründe, warum es in unserem Unternehmen aktuell so gut läuft, wie es jetzt läuft.
Und jetzt muss man schon auch dazu sagen, und das, glaube ich, ist relativ selbstredend auch bei dir, wer dich kennt, du sagst die Ressourcen, ja, die es kostet an Zeit, keine Frage, Aber du bist natürlich auch ganz, ganz hoch Ökonom, ja. Und deswegen, wenn es nicht den ökonomischen Effekt hätte mit allem, was dabei rauskommt, würdest du nicht einen Euro da rein investieren. Also bei aller Freundschaft, die wir haben.
Nein, natürlich nicht. Also ich würde nicht diese Ressourcen einsetzen, wenn ich mittlerweile nicht fest davon überzeugt wäre, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin bereit, die nächsten Jahre bis 2030 und gerne auch 2030 unsere Vision 2040 mit dir zusammen oder mit CEC zusammen zu erarbeiten und dann wieder in die Umsetzung zu bringen. Das ist der Weg. Und das ist für mich mittlerweile Standard für unser Unternehmen.
Sehr schön, Baram. Vielen Dank.
Ich weiß, dass dir das gefällt, aber,
Ja,
aber
natürlich.
es ist so.
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, lass uns da bitte nochmal drüber sprechen an der Stelle, weil nein, genau so wie du bist, ist ja auch ganz klar, haben wir ja viele Gespräche und ich meine, es kommen ja viele Unternehmer auch zu unseren Veranstaltungen, unser Roundtables und so. Ich meine, wir haben ja schon viele tolle Unternehmer auch, die uns da auch besuchen. Und wenn ich natürlich dann davon erzähle, genau wie bei dir auch, dann wird natürlich gesagt, ja, lass dir mal erzählen und das man kann es ja nicht. Wir sind ja schon so gut. Ich habe jetzt gerade ein langes Gespräch gehabt mit 300 Mitarbeitern, einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, die gerade den Ludwig-Erhard-Preis gewonnen haben und so weiter. Wir haben ja viele Unternehmen, die sind ja in den Prozessen schon top. Und wenn ich dann darüber erzähle, was ich da veredle oder wie ich das weitermache, dann können die Leute, genau wie du es ja auch gesagt hast, sich ja gar nicht vorstellen, wie weit es in die Tiefe geht, ja. Und deswegen ist es jetzt natürlich nochmal schön an der Stelle von dir, das nochmal so hier zu hören und das so zu berichten. Und ja, also von daher nochmal danke. Und darum, eins müssen wir, glaube ich, nochmal kurz reflektieren. Du warst ja auch so mutig, ja, und hast ja auch gar nicht an Ziele, ja, geglaubt, die dein Team dann auch wirklich erreichen wollte. Und dann musstest du ja sogar auf diversen Feiern auch noch irgendwie auftreten, habe ich gehört.
Ja, da musste ich auftreten, das stimmt. Eigentlich mit einem Partner zusammen, der hat dann kurzerhand verweigert. Nicht wahr, Andreas?
Nein, nein.
Nein, ich muss zu deiner Ehrenrettung sagen, du hattest Corona und konntest wirklich nicht. Also es war folgendermaßen, wir haben uns das Ziel gesetzt, 16.000 Mitgliedschaften zu schreiben in 2023. Und wir haben über 17.000 Mitglieder gemacht in dem Jahr. Und ich hatte in einem Anflug von Leichtsinn, weil ich die Zahl für völlig utopisch gehalten habe, gesagt, ja gut, wir machen eine riesen Feier. Und auf der Feier werde ich dann im Baströckischen auftreten. Und der Herr Schmaler, hier seines Zeichens Geschäftsführer der Unternehmensberatung, hat gesagt, ja, dann bin ich dabei, wenn wir die 16.000 Mitglieder schreiben. Dann komme ich auch im Baströckchen, dann machen wir eine Performance, die wir da abliefern. Und leider musste ich die aufgrund deiner Corona-Krankheit leider alleine abliefern, aber habe ich gerne gemacht, da habe ich auch kein Problem, da gibt es auch Videos, auch im Netz sogar. Das war toll, das war einfach geil. Wir haben dieses Event ausgelobt, wenn wir es schaffen. Wir haben es bei weitem geschafft, 17.000, weiß ich nicht, 400 Mitgliedschaften. Und dann musste ich auch zu meinem Wort stehen. Dann ist das auch so.
Ich habe gehört, du hast uns beide da sehr, sehr würdevoll vertreten. Also ich hab von der Veranstaltung live, ich lag wirklich zu Hause mit 40 Fieber und ich habe von der Veranstaltung live die Bilder gesendet bekommen. Also mit Kamera, ich war dabei. Also es war schon überragend, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, lieber Baran, ja, vielen, vielen Dank. Also ich schaue mit Schrecken schon wieder auf die Zeit, ja. Aber ich kann es auch nur noch mal zurück sagen, vielen, vielen Dank für eine tolle Zusammenarbeit. Es macht einfach immer Riesenspaß und wir arbeiten sehr, sehr hart zusammen, das muss man wirklich sagen, in vielen Tagen. Aber wir haben auch viel Spaß dabei und das ist auch das, was es einfach so wertvoll auch macht. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst, ich meine, jetzt könnten wir noch viel darüber erzählen. Vielleicht mache ich darüber nochmal mit dem Fabian einen separaten Podcast, wie sehr ihr euch auch mit Woff, das kann man ja vielleicht auch als Schlusssatz nochmal sagen, wie sehr ihr euch mit Woff auch als Lokalmarke ja weiterentwickelt habt, ja, und was da gerade passiert. Fabian hat mir Dinge erzählt, was von außen jetzt gerade kommt an Resonanzen, Reputationen durch externe Partner, die ihr euch auch seit Jahren in der Form nicht vorgestellt habt. Also nicht nur der Mitarbeitermarkt und die Begehrlichkeit der Bewerber wächst, sondern auch die Resonanz für euch als Lokalmarke im Markt gewinnt an starker Bedeutung.
Ja, das steht ja auch in unserer Mission Vision, ne? Da steht ja auch drin, dass wir ein starker Partner für unsere Einzugsgebiete oder Unternehmen in unseren Einzugsgebieten sein wollen und sein werden. Und das merkt man tatsächlich auch. Man will mit WOF zusammenarbeiten und mit WOF eine Kooperation eingehen, egal ob es auch im Betriebssportsektor ist oder in anderen Bereichen, im Eventbereich und so weiter. Das ist tatsächlich ein Trend, der zu vermerken ist. Das ist so.
Ja, lieber Baram, dann wünsche ich dir und uns natürlich für die nächsten Jahre weiter ganz, ganz viel Erfolg. Und jetzt muss man auch sagen, wir sind 5 Jahre jetzt im Prozess. Wir hatten die Corona-Zeit noch dazwischen und ich begleite ja nun auch Prozesse in der Regel sehr lang. Und von daher, der nächste Podcast, glaube ich, in so 2, 3 Jahren ist auf jeden Fall vorgemerkt. Ja, dann schauen wir mal, was wir in 7 Jahren, 8 Jahren geschafft haben und dann vor allen Dingen, was wir 2030 geschafft haben. Und die Treppenstufenentwicklung, die wir überall haben, dass die zweite Vision, die zweite Dekade nochmal ambitionierter ja formuliert wird als die erste, haben wir bis jetzt überall erlebt, ja. Und die Ziele, die dann erreicht werden in der zweiten Dekade, nochmal eine exponentiellere Wachstumskurve sind. Also von daher, für mich ist es gefühlt der Anfang des Weges. Also von daher.
Also heute glaube ich ihr das.
lieber.
Heute glaube ich ihr das tatsächlich, weil ich glaube, dass man so nach 5 Jahren sagen kann, dass diese Dynamik, die da in diesem Prozess kommt, tatsächlich auch zunimmt und immer weiter sich entwickelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir bei unseren Meetings, bei unseren Quartalmeetings, Strategietagen und so weiter, tatsächlich mit der Taschenlampe in jede Abteilung, in jeden Bereich, unter jeden Tisch, unter jeden Stuhl gucken. Und wenn da irgendwelche Dinge nicht gerade laufen, das identifiziert wird und dann wird darüber gesprochen, wie kriegen wir das in den Griff, welche Maßnahmen werden da drauf gesetzt, dann wird reportet, sind die Maßnahmen umgesetzt worden. Und so hast du wirklich bis in die Tiefe im Unternehmen Veränderungen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht, wie die nächsten 5 Jahre aussehen werden, wie sich das weiterentwickelt. Das wird toll. Und ich freue mich drauf. Und wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, dass ich mal sowas erzählen werde, da hätte ich gedacht, never, never, ever. Aber es ist so. Und dann muss man auch dazu stehen, das hat funktioniert, das funktioniert und wird immer besser.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Das glaube ich dir gerne.
Ja, in diesem Sinne, dann nochmal vielen Dank und an alle, ja, die uns zugehört haben, nochmal eine tolle Woche. Ja, viele Impulse natürlich. Und wer mehr darüber erfahren möchte, kann mich natürlich gerne kontaktieren, kann gerne auch den Baram kontaktieren. Und das machen wir auch immer. Viele unserer Klienten stehen da auch gerne zur Verfügung und erzählen darüber. Und wer mehr wissen möchte, kann es auch gerne anschauen vor Ort oder mal dazukommen. Und von daher, bis demnächst, ihr, euer Andreas Schmaler.
Vielen Dank, Andreas, dass ich die Gelegenheit habe oder hatte, die Geschichte zu erzählen, unsere Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und ich wäre wirklich froh, wenn mehr Leute das machen würden. Ich habe oft, wenn ich davon berichte, den Effekt, den ich selber gespürt habe, als du es mir erzählt hast, dass die Leute mir erzählen, ja, ist okay, ist klar, gut, super, aber nee, für mich nicht. Und das ist in dem Sinne, alles Gute und vielen Dank.
Danke, Baram. Ciao.
Ciao.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.